Also, verehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Möglichkeit, hier meine Meinung in irgendeiner Form auch wissenschaftlich untermauern zu können. Als Frau Professor Koppensteiner an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, was ich denn zu diesem Fortbildungsprogramm hier beitragen könnte, da fiel meine Wahl nicht sehr schwer und ich habe mehr oder weniger mein Steckenpferd gewählt und möchte Ihnen heute einen kleinen Überblick über neuropsychologische und psychische Veränderungen bei Patienten mit Karotisthenose ein wenig näher bringen. Sie haben schon eingangs von Herrn Professor Gschwandtner sehr ausführlich diverse epidemiologische Dateien und Daten gehört. Ich möchte aber noch einmal Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass bei über 75-jährigen Patienten nur sehr selten tatsächlich völlig unauffällige Karotisstrombahnen zu finden sind. Umgekehrt ist allerdings auch das Vorhandensein einer höhergradigen, einer über 50-prozentigen Stenose nicht etwas, das man allzu häufig findet. Unterm Strich, höhergradige Stenosen sind häufig, aber umgekehrt auch unauffällige Karotisstenosen oder unauffällige Karotisbahnen sind bei über 75-jährigen Patienten nicht unbedingt die Regel. Sie haben auch gehört, dass wenn eine höhergradige Karotisstenose im Bereich der Arterie Carotides interne dokumentiert ist, so steigt gleichzeitig auch das Risiko für ipsilaterale zerebrovaskuläre Events deutlich an. Umgekehrt ist es aber vielleicht erstaunlich, dass nur ungefähr ein Fünftel der Patienten mit einem dokumentierten zerebrovaskulären Event auch tatsächlich Veränderungen im Karotisbereich haben. Teilweise sind diese Veränderungen vielleicht sogar hämodynamisch irrelevant, aber diese Stenosen oder Veränderungen werden dann meistens als atherosklerotisch ischämisch bedingte Schlaganfälle klassifiziert. Hat man jetzt eine Stenose, eine höhergradige Stenose im Bereich der extrakraniellen Arterie Carotis interna und gleichzeitig ein vielleicht temporär oder permanentes ipsilaterales neurologisches Defizit, dann klassifiziert man diese Patienten, wenn sie Beschwerden wie eingeschränkte Motorik, Sensibilitätsausfälle, Sprachprobleme, Gesichtsfeldeinschränkungen oder vielleicht Wahrnehmungsproblematiken anderer Natur haben, als symptomatische Stenosen. Andernfalls werden diese Stenosen als asymptomatisch klassifiziert. Diese Unterscheidung in symptomatisch und asymptomatisch ist eigentlich, wenn man sich das jetzt ganz kurz für sich selbst repliziert, in anderen Gefäßabschnitten nicht unbedingt üblich. Im peripherarteriellen System und auch im koronaren Bereich ist es eigentlich nicht die Regel, dass man von asymptomatischen Karotisstenosen ausgeht. Dort wird die Symptomatik des Patienten durch den Mismatch bestimmt aus dem benötigten und dem gelieferten oxygenierten Blut. Darüber hinaus sind auch Belastungstests etabliert. Denken Sie an beispielsweise die Laufbanduntersuchung, an Ergometrien oder vielleicht an Myokardszintigraphien, wo Sie anhand dieser Untersuchungen festhalten können, ob die entsprechenden Stenosen relevant sind, dem Patienten Symptome machen oder umgekehrt auch eine Minderfunktion im entsprechenden Effektororgan bedingen. Für viele von Ihnen vielleicht erstaunlich, gibt es aber doch eine Reihe von Berichten in der Literatur, die bei Stenosen der Arterie Carotis externa doch auch Beschwerden machen, die jetzt nicht unbedingt aus neurologischer Sicht erklärbar sind, sondern das sind ganz einfach Beschwerden, die durch eine Mangelperfusion im entsprechenden Effektororgan, sprich in der quergestreiften Gesichtsmuskulatur, zu suchen sind. Die Patienten beschreiben oft eine Masseter-Claudicatio, Gesichtsschmerzen, Schluckstörungen und unter Umständen vielleicht sogar Krämpfe auch in der mimischen Muskulatur. Ich denke also, dieses weltberühmte Zitat von René Descartes summiert sehr gut das, was wir heute unter dem Begriff der Kognition verstehen. Die Kognition selbst ist ein Zusammenspiel aus zerebralen Prozessen, aus Bewusstseinsprozessen dritter Art, sogenannten integrativen Leistungen, aber im Grunde steht mehr oder weniger im Zentrum der Kernbereich oder die Kernbereiche der Kognition, wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und dergleichen, die aber in sehr enger Beziehung zu Wille, Handlungssteuerung, Motivation und Emotion stehen. Das Problem an dieser Situation ist, dass Sie keine der von Ihnen gesehen linken Kernbereiche tatsächlich isoliert untersuchen oder testen können, sondern nur indirekt durch Rückschlüsse mehrerer Testverfahren hier einen entsprechenden Eindruck gewinnen können. Aus dem Tiermodell weiß man, dass beidseitig vorhandene Karotisstenosen eine deutliche Reduktion des zerebralen Blutflusses machen. Erstaunlich ist auch, dass diese chronische zerebrale Hypoxie de facto nur eine Rarifizierung der weißen Substanz macht, ohne allerdings ganz klare ischämische Läsionen abgrenzbar machen. Ich habe Ihnen das links unten so schematisch aufgezeigt, in einem Tiermodell hat man untersucht, eine Gruppe jeweils 10 Mäusen. Die eine Mausgruppe hat man operiert mit beidseitigen Karotistenosen, die andere Gruppe hat man nur scheinoperiert. Und diese armen Tierchen wurden dann in ein Labyrinth gesteckt und dann dieses Labyrinth hat 8 Arme gehabt und an jedem Ende dieses Armes war so ein kleines Leckerchen für das Tier. Und nach dem Eingriff haben jene Tiere, die eine beidseitige Karotistenose haben, deutlich weniger häufig verschiedene Arme genutzt. Und die Autoren schlussfolgerten ganz einfach, dass diese beidseitigen Karotistenosen letztlich auch eine Beeinträchtigung des Arbeitsspeichers, würde man im computertechnischen Sinn machen oder sagen, sondern ganz einfach hier auch eine Gedächtnisleistungseinbuße bedingen. Wieder zurück zu humanen Daten. Ich möchte Ihnen hier ganz kurz die Tromsø-Studie vorstellen. Das ist eine Studie aus dem Jahre 2004, wo er nahezu 400 Patienten untersucht hat, neuropsychologisch getestet, mit und ohne Karotistenose, um herauszufinden, ob tatsächlich eine Karotistenose ein neuropsychologisches Testdefizit macht oder nicht. Anzumerken gilt in dieser Untersuchung, dass in nahezu allen Einzeltests Patienten mit Karotistenose deutlich schlechter abgeschnitten haben als jene Patienten, die keine Karotistenose hatten. Darüber hinaus scheint es auch in dem Patientenkollektiv, die eine Karotistenose aufzuweisen hatten, so zu sein, dass das Ausmaß der Karotistenose in direktem Zusammenhang mit der Testleistung steht. Sprich, je höhergradiger die Stenose, desto schlechter die Testleistung und umgekehrt. Bei Depressionen Depressionen stehen irgendwie in Verdacht, mit einem regelrechten Mangel an Serotonin oder vielleicht sogar durch einen solchen hervorgerufen zu sein. Das ist aber irgendwie nicht gesichert, sondern umstritten. Gesichert ist allerdings, dass die Symptomatik dieser Beschwerden durch eine Steigerung des aktuellen Serotoninspiegels deutlich gelindert werden kann. Ein ausgeglichener bzw. leicht erhöhter Serotoninspiegel soll ein Wohlbefinden verursachen. Deswegen wird man das Serotonin auch populärmedizinisch als Glückshormon bezeichnet. Darüber hinaus verursacht auch das Serotonin eine Ausschüttung von Prolaktin aus dem Hypophysenvorderlappen und umgekehrt eine reduzierte Prolaktinantwort auf einen solchen Serotoninstimulus steht in direkter Beziehung zur Entstehung von Depressionen. Jetzt hat man an einer Studie an über 200 Patienten nachgewiesen, dass nach pharmakologischer Stimulation mit einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, namentlich dem Citalopram, hat man festgestellt, dass absteigende Terzilen von dem Prolaktin in inverser Beziehung zur Intima Media Dicke der Carotis Communi steht, also ein subklinischer Parameter für eine zerebroarterielle Verschlusserkrankung. Umgekehrt gibt es auch Daten, die belegen, dass ansteigende Quartilen eines Depressionsscores deutlich unabhängig prädiktiv für das Vorhandensein von Plaques in der Karotis zu sehen sind. Wir selber haben natürlich auch eine entsprechende Studie parat und konnten an über 140 Patienten, die zum Karotis-Eingriff zugewiesen wurden, zeigen, dass depressive Symptome im Bereich bei Karotis-Stenosen deutlich häufiger sind als in einem alters- und auch geschlechtsgematchten Kontrollkollektiv von PAVK-Patienten. Wenn man sich diese Daten jetzt noch einmal Revue passieren lässt und wenn eine Karotistenose auch tatsächlich ein neuropsychologisches Leistungsdefizit bedingt, stellt man sich vielleicht die Frage, was bringen dann rekanalisierende Verfahren? Nun, wenn wir noch einmal einen Schritt zurückgehen, ich zeige Ihnen dieses Bild, möchte ich Ihnen aber gleichzeitig sagen, dass wenn ein PAVK-Patient zu einem Stent-Eingriff oder zu einer peripheren Bypass-Operation kommt, dann ist der Operateur oder auch der Interventionist nach dem Eingriff zufrieden, wenn das Bein danach gut durchblutet ist, vielleicht der Patient keine oder eine deutlich reduziertere Claudicatio-Symptomatik hat oder wenn Ulzera vorhanden sind, diese abheilen. Im Bereich der Karotis ist es so, dass es auch bewiesenermaßen zu einer postoperativen oder postinterventionellen Perfusionszunahme im Zerebrum kommt. Aber ist diese Zunahme des Perfusionsindex auch gleichbedeutend mit einer Verbesserung von neuropsychologischer Seite? Eine der ersten Arbeiten, die sich damit auseinandergesetzt hat, Sie sehen das rechts unten, ist eine Arbeit, die nicht erst gestern publiziert wurde, sondern das ist eine Arbeit, die sich mit Patienten auseinandersetzt, die operiert wurden, 20 an der Zahl, und diese Patienten wurden mittels dem Hals-Tetretan-Testbatterie untersucht. Das ist eine Testbatterie, die 8 Einzeltests untersucht und aus diesen 8 Einzeltests einen sogenannten neuropsychologischen Defizitscore errechnet. Und erstaunlich ist, dass das, was ich ja immer sage, Patienten vor dem Eingriff deutlich beeinträchtigt erscheinen und danach deutlich gebessert. Auch wir konnten in unserem Kollektiv zeigen, dass die Patienten, die vor dem Stent-Eingriff deutlich häufiger depressive Symptome hatten, danach mehr oder weniger signifikant weniger häufig diese Symptome ausprägen konnten. Und umgekehrt waren die Patienten, die davor deutlich unterschiedlich zu den PRVK-Patienten waren, nach dem Eingriff eigentlich statistisch gesehen zumindest gleichwertig, was das Vorhandensein von depressiven Symptomen betrifft. Wir haben dann auch noch eine standardisierte Analyse des sogenannten BDI-Scores vorgenommen, und hier sieht man auch, dass Patienten nach dem entsprechenden Karotis-Eingriff hier eine entsprechende Verbesserung erfahren haben. In einer Folgearbeit an 70 Patienten, 71 um genau zu sein, haben wir uns auch dem Problem der neurokognitiven Frontalhirnfunktion ein wenig näher angesehen und diese Patienten einem Frontalhirntesting unterzogen, spezielle Testbatterie ausgerichtet auf die exekutiven Funktionen des Frontalhirns. Und erstaunlich war in dieser Analyse, dass man im Wesentlichen diese Patienten in 3 Gruppen unterteilen konnte, und zwar jene, die weder davor noch danach eine kontrastierte Cerebri anterior hatten, dann jene Patienten, die eine Cerebri anterior vor und eine Cerebri anterior danach hatten, und dann letztlich die Gruppe, die davor keine und danach allerdings eine sichtbare, eine angiografisch sichtbare Cerebri anterior hatte. Und die Testresultate waren so, dass die schlechtesten Testresultate unter denen Patienten gefunden wurde, die davor und danach keine Cerebri anterior hatten. Besser waren schon die bedient, die davor und danach jeweils eine hatten, aber die Patienten, die davor keine und danach eine deutlich sichtbare Cerebri anterior hatten, scheinen auch jene Patienten zu sein, die durch dieses Perfusionsplus, speziell im Frontalhirnbereich, auch eine deutliche Funktionsverbesserung in den entsprechenden neurokognitiven Testleistungen im Frontalhirn zu bieten haben. Ich darf Ihnen dann abschließend noch folgende Frage mit auf den Weg geben. Wenn eine Karotisstenose neuropsychologische Veränderungen macht und diese scheinbar nach entsprechenden rekanalisierenden Eingriffen reversibel ist, stellt man sich die Frage, ob es die asymptomatische Karotisstenose aus meiner Sicht überhaupt gibt. Vielen Dank.